Verzeiht den polemischen Videotitel. Eine so klare Abgrenzung, wie ich sie im Titel suggeriert habe, Nootropika oder Droge, gibt es natürlich nicht, ist nicht möglich. Psychoaktivität ist ein Spektrum. Und deswegen möchte ich kurz zunächst eine klare Unterscheidung treffen, damit ich mich diesem Thema irgendwie nähern kann. Es geht um die Intention des Konsumenten. Geht es um Abstumpfung, Spaß, Euphorie und einen akuten Effekt, bei dem die Folgen die nächsten Tage eher egal sind, oder um einen langfristigen Effekt, bei dem die akute Wirkung eher egal ist. In beiden Fällen ist es der Versuch, durch Konsum glücklich oder glücklicher zu werden. Bei den Nootropika geht es um Produktivität, Intelligenz, Leistungssteigerung. Bei Psychedelika, empathogenen Dissoziativa zum Beispiel, geht es vielleicht um spirituelle Erfüllung oder um gesteigerte Sozialität oder um psychologische Arbeit oder auch einfach um Spaß. Bei Alkohol, vielleicht auch Gras, vielleicht auch Stimulantien und anderen Partydrogen geht es eben hauptsächlich um spaßige Erlebnisse, aus denen man natürlich auch Kraft ziehen kann oder vielleicht gewonnene Freunde oder Liebschaften. Bei Opioiden, Benzodiazepinen und teils auch Stimulantien geht es vielleicht eher um Abdämpfung der negativen Symptome, also im Sinne von Abdämpfung von Angst, von Depressionen, von schlechten Gefühlen, also vielleicht mehr Eskapismus. Und da ist natürlich dann dieser Vermeidungseffekt ein Problem. Also ich glaube, man kann schon sagen, zwischen einem Benzo- oder Opioidkonsum und einem Nootropika-Konsum gibt es einen sehr großen Unterschied. Vielleicht kennt ihr das Wort noch gar nicht, Nootropikum oder Nootropika. Daher hier mal kurz die Definition von doccheck.com. Zitat: Nootropikum ist ein relativ unscharf definierter Gattungsbegriff für Arzneistoffe, die eine vorteilhafte Wirkung auf Gedächtnis und kognitive Fähigkeiten haben. Sie bilden eine Untergruppe der Antidementiva, die zur Behandlung der Demenz eingesetzt werden. Beispiele: Nizercolin, Piracetam, Purinderivate und Pyritinol. Wikipedia sagt, Noos ist altgriechisch für Verstand und Tropos ist altgriechisch für Art und Weise. Im weitesten Sinne handelt es sich um Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel oder andere Substanzen, denen eine vorteilhafte Wirkung auf das zentrale Nervensystem zugesprochen wird. Sie werden auch als Gehirndopingmittel oder intelligente Drogen, im Englischen Smart Drugs, zeichnet. Im engen und wissenschaftlich-pharmakologischen Sinne sind unter anderem Arzneimittel gemeint, die als Antidementiva für die Behandlung einer Demenz zugelassen sind oder gerade erprobt werden, so zum Beispiel auch die Antidementiva Hyperzin A und Piracetam. Vielleicht ist ein weltlicher, wenn nicht gar kapitalistischer oder wirtschaftlicher Nutzen erforderlich, damit etwas als Nootropikum bezeichnet werden kann. Dissoziativa, empathogene Psychedelika haben ja auch vorteilhafte Wirkungen auf das Gehirn oder, wie Wikipedia sagt, auf das Nervensystem. Zum Beispiel eine verstärkte Visualisierungsfähigkeit, verstärkte Empathie, stärkeres assoziatives Denken, Angstreduktion und so weiter. Dennoch sind sie eher ungeeignet zum Lernen von Fakten, für längere Arbeit, für Konzentration auf ein bestimmtes Thema, abgesehen vielleicht von Microdosing. Das ist nochmal ganz eigenes großes Thema. Dazu komme ich wahrscheinlich eher in einem anderen Video. Diese Psychedelika und Verwandte sind eben eher für kreative Tätigkeiten oder halt für Seelenfrieden oder so. Und diese Nootropika, die oft auch Stimulantien sind oder eben Antidementiva, sind oft eher mit so einer Hustler-Kultur, mit so Grindset verbunden. Es ist sozusagen weniger mit Hippietum und mit Kunst verbunden, sondern mehr mit Arbeit, mit Geld schaffen, produktiv sein. Ich würde sagen, es gibt zwei Kategorien, akute Nootropika und längerfristig verändernde Nootropika. Man kann da den Vergleich von SSRIs heranziehen, also von den Antidepressiva, die als selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer wirken, die ja auch erst nach ein, zwei Wochen Effekte zeigen, im Vergleich zu zum Beispiel Ketamin, was als akutes Antidepressivum eingesetzt wird. Anhand dessen möchte ich in diesem Video ein paar der Nootropika vorstellen. Ich habe sehr viel dafür recherchiert, sehr viel in die Studien auf PubMed und so weiter geschaut, werde ein bisschen anekdotisch davon berichten und so das Meinungsbild innerhalb der Nootropics Community darstellen. Da das hier ein Kanal ist, der sich kritisch mit der Drogenpolitik auseinandersetzt und mit dem gesellschaftlichen Bild von psychotropen Substanzen, muss ich erstmal anmerken, dass es schon sehr bezeichnend ist, dass Nootropika und auch Stimulantien sowohl rechtlich als auch vom gesellschaftlichen Ansehen her viel wohlwollender behandelt werden als empathogene Psychedelika und Dissoziativa. Koffein ist ja völlig klar, das trinkt irgendwie fast jeder und es ist völlig okay, davon auch süchtig zu sein, wenn man es so bezeichnen möchte, oder zumindest daran gewöhnt zu sein, es jeden Tag zu konsumieren. Amphetamin wird verschrieben gegen ADHS und wenn ein Student Elvanse zum Beispiel nimmt, wird das, glaube ich, von großen Teilen der Gesellschaft bei weitem weniger kritisch gesehen, als wenn ein Student oder eine Studentin eine Pille nimmt zum Feiern zum Beispiel. Nootropika oder zumindest Stimulantien sind irgendwie die Drogen der Gewinner der Gesellschaft und dadurch natürlich viel weniger kritisch gesehen. Solange du Geld hast, darfst du eigentlich jede Substanz konsumieren, die du willst. Je finanziell ärmer du bist, desto kritischer wird dein Konsum angesehen. Wichtig ist auch, dass im Nootropika-Markt sehr viele Halbwahrheiten kursieren. Es ist sehr, sehr viel unerforscht und dieser Markt ist sehr überfüllt mit Menschen, die einfach anderen Menschen Geld aus der Tasche ziehen wollen, mit Substanzen, die vielleicht gar nicht unbedingt helfen. Dieses Video gehört nicht dazu. Ich mache keine Werbung für irgendwelche Substanzen. Ich verdiene hier nichts dran. Also ich verlinke keine Nootropika-Shops oder so, sondern das hier ist kritische Aufklärung. Beginnen wir nun also mit den akuten Nootropika, die direkt wirken, wenn man sie konsumiert. Und die erste Substanz, auf die ich eingehen will, ist Nikotin. Ich weiß, das könnte vielleicht ein bisschen kontrovers sein, denn man assoziiert Nikotin natürlich hauptsächlich mit negativen Effekten, mit Sucht und Krebs und Herzinfarkt vielleicht. Aber natürlich hat Nikotin auch akute Effekte, die positiv sind oder sein können, denn sonst würden Menschen es nicht so massenhaft konsumieren. Es gibt natürlich den starken Unterschied zwischen einer Nikotinsucht und damit Toleranzentwicklung und gelegentlichen Konsum, welcher natürlich bei Nikotin sehr schnell zur Sucht wird und deswegen würde ich das auch niemandem empfehlen. Es ist einfach eine sehr addiktive Substanz. Ich habe mich ein bisschen durch PubMed geschlagen und habe dort erstmal eine Zeit gebraucht, bis ich gute Metastudien oder systematische Reviews fand, die sich eben auf diese akuten Effekte beziehen und nicht nur auf Sucht. Die erste Studie, die ich ganz kurz anschneiden will, ist von 2023 namens Age-Dependent Effects of Tobacco, Smoke and Nicotine on Cognition and the Brain von Dyer Patel und Lauren Coons und mehr. Hier geht es nur um Sucht, also um bereits süchtige Konsumenten und die Effekte von Nikotinsucht, nicht um Einzelkonsum. Und diese Reviews vergleichen vor allem, wie es ist in der Adoleszenz, also als Jugendlicher und beim Erwachsenen. Und dort zeigte sich, dass Jugendliche eine stärkere Nikotinbelohnungssensitivität hatten und einen verstärkten Dopamin-Release und verstärkten nikotinischen Acetylcholin-Rezeptor-Aktivität. Das ist die Hauptwirkung von Nikotin, dass es auf diese Acetylcholin-Rezeptor-Subtypen einwirkt. Und Erwachsene haben also eine geringere generelle Wirkung von Nikotin. Und gleichzeitig haben Menschen in der Adoleszenz eine geringere Aversion zu Nikotin, also sie haben nicht so ein Problem damit, Nikotin zu konsumieren wie Erwachsene, vermutlich einfach durch höhere Risikobereitschaft und so weiter, die man nun mal als Jugendlicher hat. Also gibt es eine deutlich höhere Suchtgefahr bei jungen Leuten, aber auch stärkere Effekte. Es wurden auch Tierversuche in diese Systematic Review mit einbezogen, die sich nicht unbedingt auf Menschen übertragen lassen und oft ethisch sehr, sehr fragwürdig sind, aber ich erwähne sie, weil sie nun mal gemacht wurden. Auch hier wurden Tieren in der Adoleszenz Nikotin gegeben und da zeigten die Tiere verstärkte Anxiety-Anzeichen bei suchtartiger Nikotingabe. Also wenn den Tieren regelmäßig Nikotin gegeben wird, dann haben sie laut dieser Studie mehr Anxiety-Anzeichen gezeigt. Ob das jetzt irgendwie auf den Menschen übertragbar ist, wer weiß. Zu diesem Anxiety-Verhalten gab es da eben keine Studien an Menschen innerhalb dieses Reviews. Generell zeigten hier die meisten Studien sowohl an Tieren als auch an Menschen eine deutlich erhöhte Impulsivität bei Erwachsenen und Jugendlichen, die nikotinabhängig sind. Und ähnliches könnte man auch zu stärker dopaminergen Stimulantien eventuell sagen. Zumindest laut meiner Erfahrung, laut der Erfahrung von vielen Menschen. Also sowas wie Methylphenidat oder Amphetamin, Elvanse, Adderall, Ritalin und so. Dass der Konsum von Stimulantien schon oft eine erhöhte Impulsivität erzeugt. Zusätzlich möglicherweise verstärkte Anxiety-Symptome. Wenn man davon ausgeht, dass es eventuell verstärkte Anxiety, also Angstsymptome gibt durch Nikotinkonsum, könnte man auch davon ausgehen, dass es vielleicht ein verstärktes angstbasiertes Lernen gibt. Aber die Studienlage ist da sehr, sehr mixed. Man kann jetzt nicht daraus schließen, dass Nikotin tatsächlich das Angstgedächtnis und das Lernen durch Angst verstärkt oder nicht. Es könnte auch einen anderen Effekt haben. Das ist alles sehr fragwürdig. Ich habe dann aber doch auch noch eine Meta-Analyse gefunden, die auf die direkten Effekte von Nikotin unabhängig von Sucht eingeht. Die hieß Effects of Transdermal Nicotine Delivery on Cognitive Outcomes von 2021. Da sind 31 Publikationen über Nikotinpflaster in Nichtraucher-Erwachsenen mit insgesamt 978 Subjekten inkludiert, alle placebo-kontrolliert. Und insgesamt gab es einen statistisch signifikanten positiven Effekt auf die Aufmerksamkeit, jedoch keine signifikanten Effekte aufs Gedächtnis. Die standardisierte mittlere Differenz für Effekte auf die Aufmerksamkeit ist 0,233, also ein moderater Anstieg. Dann fand ich noch ein Systematic Review namens Nicotine's Effect on Cognition, Friend or Foe. Ganz kurz zusammengefasst ist die These, akute Nikotineinnahme verbessert die Aufmerksamkeit, reduziert eventuell Alzheimer und kognitive Störungen wie Parkinson, Demenz, Schizophrenie, Autismus. Ist jetzt nicht zwangsweise eine kognitive Störung, ne? Neurodivergenz, ADHS und Schlaganfälle. Und hat eventuell positive Effekte aufs Lernen. Bei Sucht oder täglicher Einnahme bildet sich natürlich eine Toleranz für die acetylcholinergen Effekte, wodurch die Kognition negativ beeinflusst wird, eventuell sogar ins Gegenteil gekehrt wird, wenn dann die Nikotineinnahme unterbrochen wird. Das ist halt so das Ding, ne? Dass eine einmalige Einnahme von Nikotin schon anhand der Studienlage und auch anhand von jede Menge anekdotischen Berichten schon positive Effekte aufs Lernen, aufs Schreiben, auf Konzentration hat und so weiter. Aber sobald man süchtig ist, es abhängig ist, täglich nimmt und dann eben einen Nikotinmangel sozusagen hat, dann kann es eben sehr gut sein, dass es ins Negative geht und man sich viel schlechter konzentrieren kann und so weiter. Das ist halt das Wesen der Sucht, dass wenn man eine Substanz täglich nimmt, es oft eben ja, die Effekte sich ins Gegenteil drehen und man deswegen eigentlich nur Probleme damit hat. Ich persönlich kann sagen, ich rauche Nikotin derzeit noch und also ich würde es jedem davon abraten, definitiv. Aber ich mag's, muss ich auch sagen. Und ich spiele ganz gerne Schach, auch so Computerschach zum Beispiel, also übers Internet halt, auf chess.com oder so, oder Lichess oder auch in echt. Und ich merke schon extrem stark, wenn ich eine Zigarette rauche während dem Schachspielen, bin ich einfach konzentrierter und habe das Gefühl, ich kann viel länger über die Züge nachdenken, das analysieren, kann weiter im Voraus denken und so. Es fällt mir einfach viel leichter. Und wenn ich nicht rauche, dann ist das eben nicht so einfach. Nun kann man natürlich sagen, vielleicht würde ich gar nie rauchen oder Nikotin konsumieren. Vielleicht wäre ich dann immer so, wie ich bin, wenn ich eine Zigarette rauche. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Ich habe den Eindruck, dass es schon eher mehr als Baseline ist. Aber wer weiß, ich kann es ja auch nicht sagen. Also macht damit, was ihr wollt mit dieser Information. Andere nikotinische Acetylcholin-Rezeptoragonisten gibt es ebenfalls. Also natürlich ist Nikotin nicht die einzige Substanz, die auf diese Art der Rezeptoren wirkt. Das ist theoretisch auch ein großes Gebiet, das noch nicht so viel erforscht ist, wo man viele interessante Substanzen entdecken könnte, die vielleicht ja auch gute Wirkungen haben mit weniger Suchtgefahr und so weiter. Ich bin ja großer Fan davon, neue Analoga chemisch zu entdecken als Alternative für bekanntere Substanzen, die eben mehr negative Effekte haben. Das wäre doch mal interessant, so ein Tabak 2.0 oder Nikotin-Pouch 2.0 ohne Nikotin, sondern mit irgendeinem Nikotin-Analog, das dann irgendwie viel länger wirkt oder irgendwie milder oder weniger Suchtgefahr hat. Das wäre doch super, aber das gibt es leider noch nicht, zumindest nicht auf dem breiten Markt. Die nächste Substanz, die ich erwähnen will, ist das Koffein. Wir müssen natürlich jetzt diese diese zwei Main-Drogen unserer Welt neben Alkohol hier kurz erwähnen, denn auch Koffein kann als Nootropikum gezählt werden, genauso wie Nikotin. Koffein ist tatsächlich die am häufigsten eingenommene psychotrope oder psychoaktive Substanz weltweit. Es ist ein legales, gesellschaftlich akzeptiertes mildes Stimulanz und hat im Gegensatz zu Nikotin noch deutlich besseren Ruf. Es wird halt nicht geraucht. Wäre Koffein in tabakartigen Form und würde geraucht werden, dann hätte es wahrscheinlich jetzt auch einen sehr, sehr schlechten Ruf. Koffein wirkt aber ganz anders. Es ist kein nikotinischer Acetylcholin-Rezeptor-Agonist, sondern ein Adenosin-Antagonist. Das heißt, es blockt Adenosin von den Adenosin-Rezeptoren. Und das ist wirklich gesellschaftlich auch klar als Nootropikum gesehen. So, Koffein trinkt man für die Arbeit, fürs Lernen, um morgens wach zu werden. Also ich trinke auch eigentlich derzeit fast jeden Morgen entweder Tee oder Kaffee. Ich mag Earl Grey sehr gerne mit ein bisschen Hafermilch, finde ich ganz gut. Oder Kaffee mit Hafermilch. Ich persönlich habe nicht so wirklich ein Problem damit, wenn ich kein Koffein habe am Morgen. Ich sehe es aber schon um mich rum, dass es teilweise es eben schon diese Leute gibt, die wirklich erstmal ordentlich eine volle Bialetti Espresso-Kaffee trinken müssen, damit sie irgendwie klarkommen. Ist schon interessant, wie unterschiedlich sensibel Menschen dafür sind und wie suchtartig das dann aussieht. Ich würde behaupten, Koffein hat für mich eher nur positive Effekte, auch wenn ich es täglich trinke, aber halt meist nur so einmal morgens und that's it. Oder auch mal gar nicht und ist auch okay. Ja, ich trinke es eigentlich vor allem auch wegen dem Geschmack und wegen dem Ritual. Aber ich glaube, auf mich wirkt Koffein auch irgendwie weniger stark als auf andere vielleicht. Ich habe ein paar Kindheit- oder Jugenderfahrungen mit Koffeinüberdosierung gemacht. Davon werde ich mal an einer anderen Stelle berichten. Das eigentlich vielleicht in einem Bonusvideo. Folgt mir auf Patreon oder hier, weil YouTube-Kanalmitgliedschaft und so. Gib mir Geld. Nee, müsst ihr nicht. Zurück zu Koffein. Ich habe auch hier wieder PubMed durchforstet, habe eine Meta-Analyse gefunden namens Caffeine and Cognitive Functions in Sports von 2021. Übrigens, kurzer Einwurf, alle diese Studien werden in der Beschreibung verlinkt mit der DOI-Number, also dann könnt ihr die auf jeden Fall alle selbst finden und nachprüfen und schauen, ob ich die richtig zusammengefasst habe oder nicht. Denn man muss sagen, ich habe nicht Pharmakologie studiert oder so. Ich bin einfach nur interessiert und versuche, diese Dinge zu verstehen. Also wenn ich irgendwas Falsches sage, wenn ihr mich verbessern könnt, dann tut das gerne. Ich nehme das an und baue es vielleicht ins Video ein, wenn die Verbesserung wichtig genug ist. Diese Caffeine and Cognitive Functions in Sport Studie besteht aus 13 placebo-kontrollierten Studien, die einen signifikanten Effekt auf Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit zeigten. Also Wirkung von Koffein auf Sportler oder sportliche Tätigkeiten. Und diese Studien suggerierten, dass Low- bis Mid-Dose Koffein vor oder während Sport die self-reported, also von den Testsubjekten selbst berichtete, Energie, Laune und Kognition verbesserte und außerdem eventuell die Reaktionsschnelligkeit verbesserte, die Erinnerungsfähigkeit verbesserte und die Erschöpfung reduzierte. Also diese Studie kommt eigentlich zu sehr, sehr positiven Ergebnissen oder diese Meta-Analyse dieser 13 Studien. Dann habe ich ein weiteres Systematic Review gefunden namens Can Caffeine Improve Your Performance? Psychophysiological Effects, a Systematic Review von 2024. Hier sind 8 Studien inkludiert, wobei 3 positive Effekte zeigten, 4 nur partiell positive Effekte und eine keine Effekte zeigten. Also schon eher deutlich weniger positiv insgesamt. Ein Zitat ist: In conclusion, moderate doses of caffeine, 3 to 6 mg/kg, seem to be an effective strategy to improve the psychophysiological response in various contexts without generating detrimental effects on performance. Aber wie gesagt, nur 3 der Studien waren so richtig positiv, 4 waren eben mixed und eine hat gar keine Effekte gezeigt. Und inwieweit eben dann Sucht und täglicher Konsum die prokognitiven Effekte reduziert, wie jetzt beim Nikotin, ist bei Koffein deutlich umstrittener. Es gibt da noch eine Meta-Analyse namens Can I Have My Coffee and Drink It? Und die zeigte keinen Einfluss von habituellem Konsum auf die ergogenen Effekte. Das muss ich kurz erklären. Ergogen bedeutet die Leistungsfähigkeit im Sport steigernd. Das bedeutet, diese Meta-Analyse sagte aus, dass täglicher, regelmäßiger Konsum die positiven leistungssteigernden Effekte nicht reduzierte. Generell fiel mir sehr stark auf, als ich erst Nikotin und dann Koffein auf PubMed gesucht habe und mir die Studien durchgelesen habe und die Meta-Analysen, dass es schon einen starken Pro-Koffein- und Anti-Nikotin-Bias gibt. Einmal wurde von Nikotin in der Schwangerschaft geredet in einer Studie und das war, Zitat, als unimaginable detrimental effects bezeichnet. Also unvorstellbar negative Effekte. Bei Koffein in der Schwangerschaft war die Formulierung deutlich wohlwollender und es wird eine Maximaldosis angegeben, bis wie viel okay ist. Die WHO hat, glaube ich, dazu auch Richtlinien. Ich glaube, es waren so 200 Milligramm oder so, aber sucht das lieber nochmal vorher, wenn ihr schwanger seid. Das ist mir schon stark aufgefallen, wie dann doch, selbst in wissenschaftlichen Studien, die ja möglichst objektiv sein sollten, wie dann doch so das Bild der Wissenschaftler über diese Substanz die Formulierung stark beeinflusst. Und zwar nicht nur im Discussion-Bereich, wo die Wissenschaftler jetzt nicht nur die Daten zeigen, sondern auch ein bisschen ihre Meinung dann kundtun, sondern halt auch im Results-Bereich. Und so, wo es eigentlich ja um eine möglichst neutrale Darstellung der Daten gehen sollte. Dass da wirklich, ja, es existiert Bias einfach schon stark. Und ich denke, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Schon alleine natürlich, welche Art von Studien finanziert werden, das ist ja sowieso klar. Bei illegalen Drogen werden oft nur Studien finanziert, die die negativen Effekte herausfinden sollen. Sucht, Überdosis, Toxikologie und so weiter. Und selten die positiven Effekte. Das wird jetzt langsam mehr, MDMA in der Psychotherapie und Psychedelika in der Psychotherapie und so weiter. Aber lange Zeit war da nur Neurotoxizität und Psychosen und Sucht und so im Fokus. Und das allein verzerrt natürlich das Bild sehr stark. Auch die Stichworte Caffeine Abuse oder Caffeine Dependence oder Caffeine Addiction oder so fand ich kaum. Bei Nikotin, Nicotine Abuse, Nicotine Dependence, Nicotine Addiction findet man das massenweise. Also schon interessant, wobei ich natürlich nicht sagen möchte, dass Nikotin nicht tatsächlich eine potenziell gefährlichere, schädlichere Substanz ist als Koffein. Ich würde sagen, die Suchtgefahr ist einfach deutlich erhöht. Nikotin wirkt relativ kurz, Koffein wirkt lang. Man erreicht, also eine Koffeinüberdosis ist extrem unangenehm. Gut, eine Nikotinüberdosis auch. Und man hat vor allem eben nicht das Rauchen und so. Und auch das Vapen ist halt dann super stark, super schnell und so. Also verstehe mich nicht falsch. Es gibt natürlich einen Unterschied in Schadenspotenzial. Aber auch Koffein kann negative Effekte haben, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten. So, kommen wir zum dritten, noch einigermaßen gesellschaftlichen Nootropikums- oder Stimulanzbereich, nämlich ADHS-Medikamente, insbesondere Amphetamin und Methylphenidat. Amphetamin wird in Deutschland als Elvanse vor allem verschrieben, Methylphenidat kennt man als Ritalin oder Concerta. Hier ist eine positive Wirkung auf kognitive Fähigkeiten relativ gut untersucht. Es gibt das Systematic Review, The Pharmacological and Non-Pharmacological Treatment of ADHD in Children and Adolescents von 2017. Da wurden 190 randomisierte Versuche mit 26.114 Teilnehmern mit verschiedensten pharmakologischen und nicht pharmakologischen Interventionen untersucht und die Results waren, dass Verhaltenstherapie plus Stimulanz die größte Effektivität hatte für eben ADHS-Patienten. Wohlgemerkt ADHS-Patienten, die Kinder oder Jugendliche sind. Stimulanzien allein waren effektiver als Verhaltenstherapie allein. Nicht-Stimulanzien waren effektiver als Placebo. Das bedeutet, andere pharmakologische Substanzen, die aber nicht direkt als Stimulanz zählen, also eben nicht Methylphenidat oder Amphetamin, waren trotzdem noch insgesamt effektiver als Placebo und ja, eigentlich nicht besonders überraschend. Mich hat ein bisschen überrascht, dass laut diesen Untersuchungen allein Stimulanzien schon effektiver waren als nur Verhaltenstherapie. Das fand ich schon krass, also interessant, hätte ich nicht erwartet. Aber natürlich, Verhaltenstherapie plus Stimulanzien ist der Goldstandard gewesen. Und es gibt einen Mangel an Beweisen für die Effektivität von Neurofeedback, von kognitivem Training, von Antidepressiva, Antipsychotika, Ernährungstherapie und Fettsäuren und so weiter. Aber das war auch 2017 und Mangel an Beweisen heißt natürlich nicht, dass da nichts dran ist. Ist wahrscheinlich einfach nicht so gut untersucht. Nebenwirkungen waren natürlich vorhanden. Anorexie zum Beispiel, also Gewichtsverlust oder Mangel an Appetit. Insomnie, also Schlaflosigkeit, das sind Probleme beim Stimulantienkonsum. Das weiß jeder, der schon mal Stimulantien genommen hat. Aber generell war es eine relativ gute Verträglichkeit. Aber so Langzeitnebenwirkungen wurden jetzt nicht wirklich erwähnt in diesem Systematic Review. Es gibt zum Beispiel ja vielleicht eine erhöhte Suchtgefahr im Leben, wenn Leute bereits als Kinder regelmäßig Stimulantien erhalten oder auch als Jugendliche. Ich hätte auch ein bisschen so dieses Ding Mangel an persönlicher Weiterentwicklung, wenn eben eine pharmakologische Lösung vorhanden ist und griffbereit ist, dann kann das eben oft dafür sorgen, dass sich Menschen dann weniger versuchen zu verändern und die Sachen, die sie eben stören, durch Verhaltensänderungen, durch Selbstreflexion, durch Therapie und so weiter zu verändern. Und meiner Ansicht nach, das ist eben ja, die gesellschaftskritische Seite daran, dass diese Stimulantien, diese ADHS-Medikamente oft dazu dienen, auffällige Kinder in unser Schulsystem reinzudrücken. Naja, man muss eben Leute anpassen und zu guten Arbeitern machen und zu Menschen, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ich kam in der Schule überhaupt gar nicht klar. Ich fand es ganz schrecklich. Ich wollte nicht jeden Tag um 6.30 Uhr aufstehen. Ich hatte extreme Probleme mit Autoritäten. Ich wollte nicht Regeln folgen, die ich nicht verstanden habe, die für mich keinen Sinn ergaben. Und ich fand auch, der Unterricht war teilweise sehr langweilig gemacht und so. Also für mich war Schule furchtbar. Und wahrscheinlich hätte man mir vielleicht Ritalin geben können und dann wäre ich wahrscheinlich zumindest ruhiger gewesen und hätte ein bisschen mehr aufgepasst und wäre nicht so müde gewesen jeden Tag. Aber ich bin ganz froh, dass es bei mir nicht geschehen ist. Ich glaube nicht, dass ich dadurch einen Mangel an Bildung oder Intelligenz habe, dadurch, dass ich diese Schule nicht besonders gut klarkam und auch nicht besonders gut war. Naja, das ist ein sehr kontroverses Thema natürlich. Und dann gibt es natürlich den Bereich, der außerhalb von ärztlicher Aufsicht stattfindet. Amphetamin wird ja in Deutschland sehr, sehr häufig als illegale Substanz auch konsumiert, in verschiedensten Kontexten und auch natürlich Methylphenidat und so weiter. Was bei Überkonsum von Stimulantien passiert, das kann man sehr gut auf Reddit und Blue Light und so weiter, also Drogenforen, betrachten. Gerade bei einer Überdosis oder wenn man mehr nimmt als jetzt die kleinstmöglichste Menge, um irgendwie einen positiven kognitiven Effekt zu haben, kommt es eben zu dieser erhöhten Impulsivität sehr oft. Spielsucht spielt damit rein, Videospielsucht sowohl als auch Gambling, Pornosucht spielt da auch mit rein, Gooning sozusagen, dass Menschen eben sehr, sehr lange einfach dasselbe tun, was irgendwelche Dopaminkicks so. Das ist natürlich ein großes Problem. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass es die Kreativität verringert, so die künstlerische Kreativität, denn es wirkt irgendwie mind-narrowing, würde ich sagen. Also laut meiner Erfahrung und von dem, was ich so sehe, sorgen starke Stimulantien eben dafür, dass das Gehirn ein bisschen weniger wandert und ein bisschen weniger in die Breite geht und mehr eng, klar, auf einen Punkt. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man irgendwie Kunst machen möchte. Vielleicht auch ein bisschen verringerte Empathie, könnte ich mir vorstellen. Und das generelle Suchtverhalten, auch dann andere Süchte, Rauchen und so, ist dann, glaube ich, eben ja auch oft negativ in Zusammenhang stehen mit Amphetamin oder auch Methamphetaminkonsum zum Beispiel. Natürlich kann es bei hoher Dosis oder regelmäßigem Konsum auch einfach körperliche Schäden erzeugen. Herzschäden und so weiter. Neurotoxizität ist möglich. Es könnte schlecht für die Haut sein oder so. Dehydrierung. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie das negative Effekte haben kann, wenn man eben zu oft oder zu hoch dosiert Stimulantien nimmt. Und inwieweit eben manche dieser Probleme, die ich genannt habe, auch bei medizinisch normalem Konsum auftreten, ist halt individuell stark unterschiedlich. Ne? Darum geht es mir in diesem Video auch so ein bisschen um so diese klare Grenze zwischen das ist okayer Konsum, der positiv ist, ärztlich verschrieben oder nootropisch, der einfach nur leistungssteigernd ist und gut, und das ist negativer, böser Rauschkonsum. Diese Grenze ist schwammiger, als man denkt. Denn ja, ich kenne auch Leute, die Amphetamin verschrieben bekommen und das auch zum Feiern mal nehmen oder irgendwie die Dosis erhöhen oder es anders nehmen als verschrieben. Oder selbst wenn sie es nehmen wie verschrieben, das auch schon starke Effekte hat und so. Gerade unter Studierenden ist natürlich die nicht medizinische, aber trotzdem nootropische Verwendung von Amphetamin und Methylphenidat relativ verbreitet. Es gibt da ein Review namens, also ein systematisches Review namens Systematic Review of the Acute Effects of Amphetamine on Working Memory and Other Cognitive Performances in Healthy Individuals von 2023. Da wurden 19 Studien inkludiert und es geht um Working Memory. 37 Studien beziehen sich auf andere kognitive Effekte, die wurden gesichtet. Die Konklusion ist, dass es Mixed Effects, also eben keine klaren Effekte, manchmal positive, manchmal negative Effekte, auf das räumliche Erinnerungsvermögen und andere kognitive Funktionen gab und kaum Effekte auf das verbale Working Memory. Also das verbale Gedächtnis. Die subjektiven Effekte von Amphetamin waren verbunden mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Das fand ich sehr interessant, denn die Persönlichkeit scheint einen großen Einfluss darauf zu haben, wie subjektiv Amphetamin bei einem wirkt, ob es einem hilft oder eher nicht. Und dadurch natürlich auch, wie sehr es einem dann faktisch beim Lernen hilft und so weiter. Denn die Persönlichkeit ist verbunden mit dem dopaminergen System, auf das diese Stimulantien ja wirken. Neugier, Impulsivität, Belohnungssensitivität, physische Angstlosigkeit und Schizotypie sind mit der subjektiven Wirkung von diesen Stimulantien verbunden. Eine höhere Schizotypie, also das ist jetzt keine Schizophrenie, sondern eben die Charaktereigenschaft Schizotypie, die so ein breites Denken, ein assoziatives Denken bedeutet, vielleicht auch ein bisschen neurotisch, ein bisschen psychotisch, aber eben subklinisch eher leichter. Und eine erhöhte Belohnungssensitivität, also wie sensitiv man eben auf so Belohnungsimpulse, Dopaminausschüttung reagiert. Und eine erhöhte Impulsivität und geringere Schadensvermeidung ist verbunden mit besserer subjektiver Wahrnehmung der Amphetaminwirkung. Mehr Extraversion und Neugier bedeutet dann auch mehr Spaß an oder Lust auf oder auch Benefits durch Amphetamin und andere Dopamin-Upper. Das ist zumindest den Schluss, den ich daraus gezogen habe. Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft natürlich, aber man könnte aus diesem Systematic Review diese Schlüsse vielleicht ziehen. Das macht es natürlich sehr interessant, denn dadurch, ja, da bräuchte man an eigentlich viel genauere, subjektiver, kleinere Studien, also die auf einen genaueren Teil der Bevölkerung abzielen. Wenn man einfach stichprobenartig oder einfach eine random Gruppe an Leuten nimmt, werden vielleicht nicht klar positive Effekte gezeigt. Würde man aber Leute nehmen, die eben gut auf diese Dopamin aber reagieren, die eben eine hohe Extroversion haben, die eine hohe Neugier haben und so eine höhere Schizotypie, erhöhte Impulsivität und so weiter, wie ich gerade gesagt habe, dann wäre es deutlich klarer, was die Benefits sind. Sehr interessant war, dass 5 Studien untersucht haben, welchen Einfluss Amphetamin auf Impulsivität hatte, und nur 2 Studien davon fanden, dass es einen Einfluss auf Impulsivitätskontrolle hat. Das widerspricht also ein bisschen dem, was ich so bisher gesagt habe und was ich glaube, dass eigentlich diese dopaminergen Stimulantien deutlich so die Impulsivität verstärken. Was man eben auch auf Reddit und in diesen ganzen Foren halt liest, dass Leute dann eher eben diese Dopamin-Highs denen nachgehen und nicht so gut sich kontrollieren. In diesen Studien, nur 2 von 5 Studien haben das gezeigt, dass es einen Einfluss darauf hatte. Aber das kommt natürlich sehr auf Dosis an und so eine Studie ist ja auch anders als dann der tatsächliche Konsum in der echten Welt natürlich. Eine weitere Meta-Analyse habe ich gefunden namens How Effective Are Pharmaceuticals for Cognitive Enhancement in Healthy Adults von 2020. Da wurden 47 Studien betrachtet, 14 davon für Modafinil, 24 für Methylphenidat und 10 für D-Amphetamin, also Dextroamphetamin. Das ist nur das rechtsdrehende Molekül, das deutlich potenter und stärker wirksam ist als Levoamphetamin. D-Amphetamin ist, by the way, auch in Elvanse enthalten. Die Ergebnisse waren, dass es einen sehr geringen Effekt von Modafinil gab. Zum Modafinil komme ich gleich auch noch. Das ist auch so ein Stimulanz, eine mildere. Der SMD-Wert war bei Modafinil 0,12 und der P-Wert 0,01. Genauer konnte Modafinil das Gedächtnis-Updating verbessern. Da ist der SMD-Wert 0,28. Also je höher der SMD-Wert, desto stärker ist der Effekt. Und der P-Wert ist 0,03. Da ist es gut, je niedriger der P-Wert, desto signifikanter der Effekt. Bei Methylphenidat generell ist der SMD-Wert 0,21, also doppelt so gut wie Modafinil bei den generellen kognitiven Sachen, und der P-Wert ist sehr, sehr niedrig. Verbesserte Gedächtnisrecall wieder und Aufmerksamkeit ist bei Modafinil der SMD-Wert 0,42. Das ist also nochmal deutlich ein stärkerer Effekt. Und die Impulskontrolle ist der SMD-Wert 0,21, also auch ein verbesserter Effekt. Allerdings gab es keine Effekte bei D-Amphetamin in diesen Studien. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich denke, das hängt da mit dem Studiendesign zusammen, denn generell ist Amphetamin eigentlich dann schon sehr ähnlich wie Methylphenidat, also fraglich. Die Studie kommt zum Result, das glaube ich im Discussion-Part oder im Results-Part, Zitat, far from positive. If we consider that effects are small in experiments that do not accurately reflect their actual use in a wider population, user perception that these drugs are effective, cognitive enhancers, but this is not supported by the evidence so far. Also die sagen, der Effekt ist zwar da, aber relativ gering, und die subjektive Meinung von den Menschen, dass es super krass positiv wirkt für Lernen und so weiter, ist eher noch nicht so richtig durch Beweise hinterlegt. Mein Fazit zu AMPF und MPH für Produktivität ist, dass es sehr stark eben davon abhängt, welche Persönlichkeitsmerkmale man hat. Dementsprechend, wie gesagt, bräuchte es halt spezialisiertere Studien, dass eben einer randomisierten Gruppe etwas nicht hilft, statistisch signifikant oder eben stark insgesamt einen starken Effekt hat, heißt halt nicht, dass es für bestimmte Gruppen nicht doch sehr hilfreich ist. Das Schwierige ist, dass man eben dann selbst erkennen muss, ob man der Gruppe angehört, der das hilft oder nicht. Ähnliches lässt sich auch über Psychedelika, Dissoziativa und Empathogene sagen übrigens. Also was jetzt zum Beispiel darum geht, ob es einem psychologisch hilft, ob man Traumata aufarbeiten kann oder so, ob es einen irgendwie weiterbringt. Dazu nochmal das Helmut Morris Zitat. If you think it helps you, that's maybe a sign of it actually helping you. Aber vielleicht halt auch nicht. Dazu dieser Frage, ob Konsum gut oder schlecht für einen ist, insbesondere auf Psychedelika bezogen, aber kann man auch auf andere Sachen beziehen, habe ich neulich erst ein Video gemacht. Das ist jetzt oben verlinkt bei diesem i, wenn ihr auf YouTube gerade hört, oder in der Beschreibung. Das heißt Drug Elitism, Substanzdeterminismus und sind Drogen gut für dich? Findet ihr eben auf YouTube oder auf meinem RSS-Feed auf eurer Podcast-App. Das ist Folge 13. So, die nächste Substanz ist Modafinil, das ich ja gerade schon angesprochen habe. Das ist in Deutschland als Wachmacher bei Narkolepsie zugelassen, verschreibungspflichtig, aber nicht dem BTMG unterstellt. Und es gibt auch ein Off-Label-Use, zum Beispiel gegen ADHS, Depressionen, Essstörung, MS oder myalgische Enzephalomyelitis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die Effektivität von Modafinil ist in vielen Bereichen aber eher fraglich und es ist nicht ganz so gut erforscht. Der genaue Wirkmechanismus ist unbekannt, nach wie vor, obwohl es medizinisch eingesetzt wird. Teils kommt die Wirkung durch selektiven Alpha-1-Agonismus. Es erhöht die Konzentration von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin im Gehirn bzw. im synaptischen Spalt. Modafinil war in Deutschland mal im BTMG und wurde 2018 dann eben ins Arzneimittelgesetz überführt, einfach als verschreibungspflichtiges Medikament, ist teilweise auch auf dem Schwarzmarkt erhältlich und wird in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, nochmal deutlich mehr eingesetzt. Ich habe eine Meta-Analyse gefunden, The Efficacy of Modafinil as a Cognitive Enhancer von 2019. Da sind 19 placebo-kontrollierte Versuche dabei, bei denen eine Einzeldosis Modafinil versus Placebo getestet wurde für Aufmerksamkeit, Erinnerungs-Processing-Speed. Insgesamt gab es einen statistisch signifikanten, aber geringen Effekt. Die Dosis war 100 bis 200 Milligramm und eine höhere Dosis hat die Wirkung nicht verstärkt scheinbar. Generell lässt sich da vorsichtig folgern, dass Modafinil weniger Nebenwirkungen und Risiken hat als jetzt Methylphenidat oder Amphetamin, aber wohl auch geringere Effekte. Auf Reddit und so und Blue Light findet man viele positive Berichte und auch einige negative Berichte. Es ist ziemlich klar, dass es einen auf jeden Fall wacher macht. Wie effektiv das aber dann fürs Lernen und für Produktivität ist, vor allem auf Dauer, vor allem wenn man das eben über längeren Zeitraum regelmäßig nimmt, ist sehr umstritten. Und auch vor allem, wie störend die Nebenwirkungen sind. Da gibt es zum Beispiel Kopfweh, schlechterer Schlaf, Toleranz, Rebound-Effekt, dass man sich am nächsten Morgen dann extra müde fühlt und so weiter, ist individuell sehr unterschiedlich. Ich habe das einmal ausprobiert, eine 200 Milligramm Tablette habe ich am Morgen genommen und ich habe auf jeden Fall eine milde Stimulation bemerkt, aber ob es so starke positive Effekte auf geistige Tätigkeiten hatte, weiß ich nicht. Das war mehr so ein Experiment einfach. Es war ein guter Ersatz für Kaffee, war einfach nicht besonders intensiv, sehr mild, aber durchaus hat Potenzial, wenn man Nootropika einsetzen möchte. Es gibt sehr, sehr viele Modafinil-Analoga, die eben auf diesem legalen oder halblegalen Nootropika-Markt verkauft werden. Diese sind größtenteils sehr unerforscht. Beispiele sind Armodafinil, was einfach der R-Enantiomer des Modafinils ist, also das rechtsdrehende Molekül. Das hat eine längere Halbwertszeit als S-Modafinil, das linksdrehende Molekül. Daher sind die Blutplasma-Konzentrationen nach der einmaligen Einnahme länger stabil, also eine beständigere, längere Wirkung. In den USA ist Armodafinil auch zugelassen auf dem Markt als Medikament. Dann gibt es noch FL-Modafinil, ein Fluoranalog, das eine kürzere Wirkzeit hat scheinbar. Dazu gibt es aber nicht so wahnsinnig viel zu finden. Dann gibt es noch CE123. Das wurde bisher nur in Tierversuchen getestet und zeigte Potenzial als die Motivation steigernder Stoff. Ist dann auch auf dem Markt erschienen, also auf diesem Nootropika-Markt und wird auf Reddit eher gelobt, habe ich das Gefühl. Das wird öfter mal empfohlen. Aber natürlich kann es hier unbekannte Nebenwirkungen geben. Auch bei Modafinil natürlich, so gut ist das auch nicht erforscht, aber zumindest gibt es so diese Arzneimittelzulassungsprozess und so. Aber das ist eben noch unerforschter. Adrafinil will ich noch erwähnen, das ist eine Prodrug für Modafinil, wird also im Körper zu Modafinil verstoffwechselt, sollte sehr ähnlich wirken. Hydrafinil oder besser Fluorinol ist chemisch sehr anders als Modafinil. Hat, glaube ich, nur aus marketingtechnischen Gründen heißes Hydrafinil. Ist sehr unerforscht, scheinbar ähnlich wie Modafinil, aber es gibt Potenzial, dass es toxisch sein könnte. Also da muss man aufpassen. Dann gibt es auch noch FL-Adrafinil oder Fladrafinil. Das ist eben das Fluoranalog von Adrafinil. Das wurde von einem Pharmakonzern entwickelt, patentiert, dann aber wenig erforscht und wird jetzt auch online auf diesem Nootropika-Markt verkauft. Fand ich recht wenige Berichte. Manchmal wird es als stärker kickend bezeichnet, also einfach als stärkere Stimulanz als Modafinil. Eine weitere akut nootropische Substanz, die ich erwähnen will, ist Cyclazodon. Das ist ein Derivat des Pemolin, welches weniger hepatotoxisch als Pemolin ist und vielleicht auch weniger hepatotoxisch als Amphetamin. Das bezieht sich eher auf Daten durch Tierversuche an Ratten, also fraglich, wie das eben auf Menschen übertragbar ist, denn Cyclazodon ist ein sehr wenig erforschtes Stimulanz. Pemolin ist eben auch ein Amphetamin, also es ist chemisch recht nahe verwandt, so Amphetamin, Pemolin, Aminorex und eben Cyclazodon. Das ist so eine Gruppe, würde ich sagen. Laut Userberichten ist Cyclazodon intensiver als Modafinil, aber weniger intensiv als Amph. Es ist vermutlich ein Dopamin, vielleicht auch Noradrenalin-Releaser, wird als funktionales Stimulanz ohne viel Recreational, also Rausch-Value bezeichnet. Und das würde ich sagen eher riskant, weil es so unerforscht ist halt. Die Dosis wird mit 5 bis 15 Milligramm angegeben und ist damit sehr, sehr gering und sehr, sehr günstig, da es auf Nootropica-Shops eben legal oder halblegal verkauft wird und dann so potent ist einfach. Es gibt dann auch noch N-Methylcyclazodon, Methyl-Derivat davon. Das habe ich auch erwähnt in meinem Video zum legalen Research-Chemical-Markt in Deutschland. Das ist auch in der Beschreibung verlinkt oder ihr klickt auf dieses i. Das war, glaube ich, Folge 12 oder 11. Ich glaube, Folge 12. Es wird ebenfalls verkauft auf diesen Nootropica-Seiten und es gibt eigentlich keine Studien dazu. Ich habe einen toxikologischen Bericht gefunden, bei dem ein Mann eine extrem hohe Dosis einnahm. Scheinbar hat er 5 Gramm davon in 5 Tagen konsumiert, obwohl ja auch eine Dosis so 10 bis 20 Milligramm ist. Also völlig irre. Und dann kam er mit Zuckungen und natürlich Kreislauf, Blutdruck, Belastung ins Krankenhaus. Und nach der Behandlung vergingen seine Symptome dann in 3 Tagen. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass der so eine extreme Überdosis überlebt hat. Verstehe auch nicht, wie man dazu kommt. Ganz seltsam. N-Methylcyclazodon wird auf jeden Fall auch teils oder sogar ganz zu Cyclazodon verstoffwechselt. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video dazu. Ich recherchiere da immer mal wieder, wenn ich so Berichte finde. Teilweise habe ich gelesen, dass das N-Methylcyclazodon etwas stärker sein soll als das normale, dass es länger wirksam ist und so. So detailliert will ich ja nicht drauf eingehen, aber vielleicht kommt da mal ein Video. Es gibt auch 2-Chlorocyclazodon. Das ist aber noch komplett unerforscht und wurde noch nicht mal von Privatleuten getestet. So, das waren jetzt mal so eine kleine Auswahl an akuten Nootropika. Kommen wir mal zu den längerfristigen. Piracetam, das wurde ja schon in den Definitionen erwähnt von Wikipedia und DocCheck. Da braucht man meist eine 1 bis 2-wöchige Einnahme, bis die Effekte auftreten. Und das ist chemisch gesehen ein GABA-Derivat. GABA ist ja dieser Neurotransmitter, der eher beruhigend wirkt. Piracetam wird gegen Demenz verschrieben, ist verschreibungspflichtig. Allerdings hat es laut Deutscher Gesellschaft für Neurologie, die haben es 2016 die Beweislage als unzureichend eingestuft und empfehlen es daher nicht. Es regt den Zuckerstoffwechsel und die Sauerstoffverwertung im Gehirn an und hat auch Effekte auf NMDA- und AMPA-Rezeptoren. Ich habe eine Meta-Analyse namens Cognitive Effects of Piracetam in Adults with Memory Impairment gefunden. Dort wurde kein Effekt gefunden im Vergleich zu Placebo. Das waren 18 Studien mit 886 Patienten. Ist also kein besonders gutes Zeichen. Ich habe dann noch in der Nootropic Scene auf Reddit und so darüber recherchiert. Und da gehen die Meinungen auch sehr stark auseinander. Von wirklich extremem Lob, dass wirklich Leute sagen, das hat ihr Leben verändert. Das ist ein Gottesgeschenk. Über, es hat keinen Effekt. Oder sogar negative Effekte wie Brain Fog, Kopfweh und so weiter. Oft nehmen Leute das mit Cholin oder Alpha-GPC, da das scheinbar die Nebenwirkungen reduziert. Und es gibt wirklich extrem viele Piracetam-Derivate, wirklich massenhaft. Zum Beispiel Phenylpiracetam, Aniracetam, Oxiracetam, Pramiracetam. Sehr viele davon sind wenig oder sogar gar nicht erforscht. Man findet da aber sehr viele Infos und auch Vergleiche zu den Unterschieden und Wirkungen dieser ganzen Racetams auf Reddit. Es ist aber alles sehr fragwürdig, sehr anekdotisch natürlich, nicht keine wissenschaftlichen Studien. Die Nebenwirkungen scheinen meist mild zu sein. Körperlich sind diese Stoffe wohl, oder zumindest Piracetam, wohl relativ sicher. Dann gibt es auch noch Noopept, das man auch als Omberacetam bezeichnen kann. Das ist vielleicht so das bekannteste Nootropikum. Es gibt aber keine Meta-Analysen dazu auf PubMed. Ich fand eine Studie, laut der es neuroprotektive Effekte in vitro hatte, also außerhalb von einem lebenden Organismus getestet, im Reagenzglas quasi. Ob das also auf den Menschen übertragbar ist, ist sehr fraglich. In der Nootropic-Szene ist es recht beliebt. Es ist wohl potenter und der Effekt tritt schneller ein als bei Piracetam, wird aber als ähnlich bezeichnet. 10 bis 30 Milligramm pro Tag sollen teils schon nach der ersten Dosis Effekte haben oder nach recht kurzer Zeit. Aber auch hier wieder gemischte Berichte, wie bei Piracetam. Ich habe da einen Reddit-Thread gefunden, der heißt Razit Harms and You. Den verlinke ich auch mal in der Beschreibung oder auf meiner Website, wenn die bis dahin schon fertig ist. Schaut mal in die Beschreibung. Vielleicht verlinke ich da meine Website, dann da kann ich besser die ganzen Links und so die Infos zusammentragen. Und dann gibt es natürlich etliche, auch teils noch mildere Stoffe, teilweise Nährstoffe. N-Acetylcystein fällt oft, Alpha-GPC, diese Cholinsubstanz, verschiedene Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Das ist natürlich alles sehr fragwürdig. Man darf nicht vergessen, das ist eine große Industrie, die teilweise Geld aus dem Leid von Menschen generiert. Ähnlich wie auch die CBD-Industrie oder ja, die Pharmaindustrie im Generellen natürlich. Ja, es ist halt sehr unreguliert alles. Es ist wissenschaftlich alles fragwürdig. Und so ein nootropischer Effekt ist halt super schwer zu bestimmen, auch subjektiv. Man weiß nie, woran es jetzt liegt, ob es Placebo ist. Es geht ja auch eben um einen milden Effekt. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall sagen, gebt nicht einfach super viel Geld für irgendwelche Stoffe aus und testet die an euch. Also außer ihr wollt es halt so, ihr habt da Spaß dran und seid euch der Risiken bewusst, dass es auch Nebenwirkungen geben kann, dass es schädlich sein kann, dann go for it, so, wenn ihr das wollt. Aber fühlt euch nicht gedrängt, irgendetwas zu nehmen, um jetzt der Supermensch zu werden. Die Pille von Limitless gibt es halt leider nicht. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Berichten komplett einlullen, dass ihr das jetzt kaufen müsst unbedingt. Grünen Tee trinken ist vielleicht ganz gut. Das ist gesund, das ja, Koffein, es stimuliert einen und es ist antioxidativ und ist günstig und schmeckt ganz gut. Ganz kurz will ich auch noch auf Psychedelika Microdosing eingehen. Das ist wissenschaftlich, soweit ich weiß, bisher sehr unbewiesen. Es gibt natürlich extrem viele Berichte, das ist ja richtig im Hype, vor allem über gesteigerte Kreativität bei subpsychedelischen Dosierungen, zum Beispiel 10 Mikrogramm LSD. 2CD, da habe ich ein Video zu gemacht, alles zu 2CD. Das wird auch verlinkt in der Beschreibung oder bei diesem i oder ihr sucht einfach danach auf meinem Kanal oder auf eurer Podcast-App. Das wurde früher dahingehend getestet. Da gibt es so eine Smart Pills Broschüre von Daryl Lemaire, einem Chemiker, der das im Underground sozusagen, bevor es illegal wurde, an sich und seinen Freunden und so weiter getestet hat. Im niedrig dosierten Bereich, aber nicht Microdosing, sondern eher Mini-Dosing, also schon so, dass es wirkt. Und da hat er es wirklich auch so zum Lernen eingesetzt und so für die Arbeit, auch für kreative Sachen, aber auch für nicht kreative Sachen. Das ist interessant. Ich gehe im Video darauf ein, da verlinke ich auch die Broschüre, wenn euch das interessiert. Dann gibt es auch Shulgin's Ariadne. Das ist ein Psychedelikum, das nicht psychedelisch wirkt. Das scheint die Effekte zu haben, die Leute sich von Microdosing versprechen, aber eben auch bei einer normalen Dosis, also bei einer höheren Dosis, und wird dann nie zum richtigen Psychedelikum. Es bleibt immer sehr mild und wurde auch klinisch dann teilweise erforscht, kam fast auf den Markt als Arzneimittel, aber dann doch nicht. Aber das ist super interessant, ist halt leider unterliegt dem neuen psychoaktive Substanzengesetz. Sehr, sehr schade, weil ich glaube, das hat sehr großes Potenzial. Ariadne, da mache ich bestimmt auch mal ein Video dazu. 5-HT2A-Agonisten, also Psychedelika, klassische Psychedelika wirken so als 5-HT2A-Agonisten, zeigten in Tierversuchen generell eine antioxidative Wirkung im Gehirn, könnten also zellschützend sein und vor oxidativen Stress und dadurch vor vielen chronischen Krankheiten schützen. Aber da ist die Forschung eben noch in den Kinderschuhen. Dieses ganze Thema Psychedelika als Nootropika ist einfach ein riesiges eigenes Thema. Da wird definitiv noch ein eigenes Video kommen. Ich habe da nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, würde aber noch gerne ein paar eigene machen, bevor ich da groß drüber rede. Auch als eigenes Video kommen vielleicht dann noch die vielen anderen Stoffe, die ich jetzt nicht behandelt habe. Es gibt wirklich hunderte wahrscheinlich. Ich finde das Thema sehr interessant auf jeden Fall. Wenn ihr eigene Erfahrungen mit Nootropika gemacht habt, dann schreibt die doch bitte in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Oder schreibt mir eine Mail, wenn ihr einen längeren Text dazu verfassen wollt oder auf Instagram auch oder so. Ich lese mir sowas sehr gerne durch und würde gerne von euren Erfahrungen hören. Bis auf Koffein, Nikotin und eben dieses Modafinil mal oder hin und wieder eine stärkere Stimulanz habe ich wenig in diesem Bereich ausgetestet bisher, bin aber offen dafür. Von diesen stärkeren dopaminergen Stimulanzien bin ich kein Fan, die irgendwie für, für Steigerung der Leistungsfähigkeit einzusetzen. Ich finde, man fühlt sich da immer so, man fühlt sich halt nicht wie man selbst. Man fühlt sich so fremdartig und ja, ich mag das nicht. Und vor allem dieses Mind-Narrowing, dieses verschlossener werden, irgendwie weniger kreativ, weniger all over the place, das mag ich nicht. Das erscheint mir wie ein negativer Effekt, muss ich sagen. Und natürlich besteht auch dann halt eine Suchtgefahr, gerade bei diesen stärkeren Substanzen, wenn man sich dazu entscheidet, die zur Leistungssteigerung einzusetzen, dann integriert man das in seinen Alltag und das ist immer gefährlich bei psychoaktiven Stoffen. Das Traurigste ist natürlich, wenn Leute so unter Druck stehen, Studierende zum Beispiel oder auch Leute in der Arbeit, wenn die so unter Druck stehen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwelche pharmakologischen wirksamen Stoffe einsetzen, um irgendwie klarzukommen und irgendwie durchzukommen. Das ist an sich natürlich traurig und ja, wozu dieser ganze Leistungsdruck? Es scheint unsere Welt nicht besser zu machen, dass Leute mehr wirtschaftlich leisten derzeit und irgendwie, also ich habe eher den Eindruck, wir könnten uns ein bisschen weniger Wirtschaftlichkeit und weniger Hustler- und Grindset-Kultur leisten und vielleicht ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Kunst, ein bisschen mehr Empathie und Sozialität und Empathie, wie gesagt, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Weisheit. Ich weiß, das klingt jetzt, ja, ich habe Sorgen davor, wo die Welt gerade hinsteuert. Und ich glaube, Leistungssteigerung und Leistungsdruck könnte uns schneller in diese negative Richtung befördern, wenn man zum Beispiel auf die Erderwärmung schaut oder auf Hass in der Gesellschaft, auf Kriege und so weiter. Ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die sozial sind. Wir brauchen Communities, lokale Communities, wo sich Menschen wirklich treffen vor Ort, brauchen Nachbarschaftsverbünde, wir brauchen Vereine oder Gruppen, die sich dafür sorgen, ihre Stadt schöner zu machen. Wir brauchen mehr Offenheit und mehr im Jetzt sein, im Hier und Jetzt sein und Menschen draußen mit einem Lächeln begegnen, bei Spaziergängen oder so, Passanten, freundlich sein zu Menschen. Und ich glaube, da sind viele Stimulantien zumindest eher nicht dafür geeignet. Das ist jetzt zumindest meine Meinung und meine Gesellschaftsanalyse. Ich bin natürlich so ein bisschen Hippie. Ihr könnt gerne eure Meinung auch dazu in die Kommentare schreiben. Aber ich will auf keinen Fall irgendjemanden dafür stigmatisieren oder ich will auch nicht generell vom Konsum von Nootropika abraten oder von Stimulantien. Macht, was ihr wollt und vielleicht hilft es euch. Und es ist ja super, wenn man, also ich mag es auch gern, wenn ich einen Kaffee trinke und dann irgendwas recherchiere, irgendwas lerne oder schreibe oder so und das dann eben länger durchhalte, länger konzentriert sein kann, länger konzentriert lesen kann. Das finde ich auch super. Und ja, vielleicht probiere ich mal NoPept oder sowas aus. Ich wäre schon offen dafür. So, ich könnte jetzt noch ewig weiter zu diesem Thema reden und ich werde wahrscheinlich auch noch viel drüber reden. Ich finde, das ist ein spannendes Feld. Kommt sicher noch mehr, abonniert den Kanal und so. Hinterlasst ein Like und einen Kommentar und so. Ich bin auch auf Patreon und YouTube-Kanalmitgliedschaft und so geht, falls ihr viel Geld habt und meine Arbeit hier unterstützen wollt. Verbreitung von Safer Use und rationalen Inhalten und antiprohibitionistischem Aktivismus, basically. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Video.